Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. So heißt der Tagesspruch für das Pfingstfest, für gestern und heute, dass Gott neues Leben schenkt durch seinen Geist, dass er etwas tut. Ich habe einen Witz gelesen, den will ich Ihnen erzählen, bei einem Kollegen, weil die Sache mit dem Heiligen Geist ja auch manchmal etwas wenig anschaulich ist, schwer zu erklären. Und eine Sache, das geht also so, im Kindergarten unterhalten sich die Kinder über Gott. Und dann so die Frage, wo ist er denn eigentlich und wo wohnt er? Und dann sagen die einen, ja, Gott wohnt im Himmel, klar. Die anderen sagen, nein, er ist hier auf der Erde. Ja, was jetzt? Und dann sagt irgendwann das Kind eines Arztes, ganz altklug, ja, ist doch einfach. Er wohnt im Himmel, aber praktizieren, das tut er auf der Erde. Und das finde ich sehr treffend. Er handelt hier. Er bringt zurecht und er heilt und er schenkt neuen Mut und er schafft Verständigung und er schafft es auch, dass wir Gott erkennen, wie er uns begegnet in Jesus. Er schenkt neues Leben. Und so lade ich ein zu singen, ein Lied, in dem Paul Gerhardt es auch ausformuliert hat, dass der Gott, der als Schöpfer Leben schenkt, dass der auch durch seinen Geist Leben schenkt. Geh aus, mein Herz, 503. Wir singen zunächst die eingeschlagenen Verse 1 bis 3 und 7 und 8 und später dann nochmal ein paar mehr. Bitte heben Sie sich. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten gemeinsam einen Psalm aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an die Römer, bei der Nummer 762. Ich bitte, dass wir heute den ganzen Text gemeinsam sprechen. Lasst uns beten. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der uns zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir beten weiter. Lebendiger Gott, Heiliger Geist, du bist wie Sturm und Feuer und du verwandelst die Herzen der Menschen. Wir bitten dich, komm auch zu uns. Vertreibe Zweifel und Angst, mach uns froh, weil Jesus Hoffnung bringt. Du bist die Kraft, die Grenzen überwindet und Menschen zusammenführt. Schenke uns Begeisterung, mit der wir andere anstecken können, zu deinem Lob. Und höre, was wir dir in der Stille sagen. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung vom Pfingstmontag, die steht in Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. Und der Abschnitt ist überschrieben, das Bekenntnis des Petrus und die Verheißung an ihn. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollten sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Soweit. Als nächstes Lied singen wir Schmückt das Fest mit Maien, Lied 135, die Verse 1 bis 5.
Thank you.
Das Thema heute ist das Verstehen. Wie ist das mit den Worten? Sehr tragisch, wenn man sich nicht versteht. Der junge Mann war in die schöne Französin verliebt und fragte sie: Liebst du mich auch? Oui, hauchte sie. Und er sagte ganz zerknirscht: Ach, warum habe ich kein Französisch gelernt? Man weiß nicht, wie es weiterging, ob es doch noch ein gutes Ende gefunden hat. Aber wenn man sich nicht versteht, ist blöd. Da hängt so viel davon ab. Es geht ganz tief mit den Worten. Bei dem Lied, das wir gerade gesungen haben, ist so ein Gedicht von der berühmten Lyrikerin Rose Ausländer. Sie schreibt: Ich glaube an die Wunder der Worte, die in der Welt wirken und die Welten erschaffen. Die Worte, die wirken und auch erschaffen. Und am Ende schreibt sie: Ich glaube an dich, Lebensbruder. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, dass da jemand verstanden hat, wer dieser Jesus war. Und jetzt gehen wir weit zurück, verschiedenerlei Hinsicht, und hören als Predigtwort einen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose, das erste Buch der Bibel, Kapitel 11, aus der Urgeschichte. Damals hatten alle Menschen eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Und sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Und sie sagten zueinander: Kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Sie verwendeten die Lehmziegel als Bausteine und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie: Los, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen großen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Und der Herr sagte: Sieh an, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und dies ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen heißt sie Babel, denn dort hat der Herr die Sprache aller Menschen durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Soweit aus dem ersten Buch Mose. Wie gesagt, diese Worte kommen von weit her. Einmal geografisch aus dem Mittleren Osten. Babel lag wohl im heutigen Irak. Zeitlich aus der Urzeit, tausende Jahre her. Auch kulturell natürlich. Und sie kommen auch inhaltlich von weit her. Dazu will ich einige Worte sagen. Aber ich habe bei der Beschäftigung gemerkt, das kann ich nur anreißen. Ich möchte Sie zunächst einmal einladen, noch einmal über diese Worte nachzudenken. Ich weiß nicht genau, wie gut Sie es noch im Kopf haben. Vielleicht lohnt es sich auch, das einmal nachzulesen. Es ist kunstfertig aufgebaut. Es beginnt und endet mit der Sprache. Am Anfang ist die eine Sprache, eine einzige für alle Menschen. Am Ende versteht keiner mehr den anderen. Und eigentlich wäre das genug Stoff zum Nachdenken. Gott sei es geklagt, das kennen wir doch alle. Auch wenn unsere Mitmenschen Schwäbisch sprechen, ist mit der Verständigung, es klappt nicht immer. Klappt oft nicht. Das ist der Rahmen. In der Mitte, das Zentrum, da steht der Turm. Man kann das Wort auch mit Zitadelle oder Burg übersetzen, also eine Festung. Im Kern ist etwas Großes gemeint, etwas Hohes. Bevor es Stahlbeton gab, waren hohe Gebäude extrem selten. Es war einfach technisch schwierig, statisch. Das steht also in der Mitte, außen die Sprache und dazwischen geht es um den Namen, den die Menschen haben wollen und meinen, sicher arbeiten zu müssen. Ein Image, ein Label. Und aus Gottes Sicht geht es darum, ihre Möglichkeiten zu begrenzen. Dann kann man die Geschichte auch anders teilen. Man kann feststellen, in den ersten 4 Versen, da handeln die Menschen. Da kommt Gott gar nicht vor. Nicht in ihrem Tun, nicht in ihrem Reden, nicht in ihrem Planen. Auch nicht in ihren Verhandlungen. Und dann in der zweiten Hälfte, da handelt Gott und redet Gott. Aber die Menschen sind gar nicht beteiligt. Gott redet nicht mit ihnen, er fragt nicht, er spricht sie nicht an, gar nichts. So wie die Menschen dann auch miteinander nicht mehr reden können. Keine Kommunikation, keine Verständigung, kein Verständnis. Es ist eine karge Erzählung, eine schlichte. Ironie ist auch dabei, dieser Satz, sie wollen was Großes bauen, die Menschen, aber Gott muss niederfahren, sich herabkommen, um das große Bauwerk überhaupt zu sehen. Das ist ja die reine Ironie. Der Bau selber spielt schnell keine Rolle mehr, aber die Menschen, die sind für Gott wichtig. Sie beschäftigen ihn mit ihren Motiven und Plänen und auch mit ihrer unheilvollen Möglichkeit. Ist auch interessant, Gott sagt, lasst uns das Ding angucken, lasst uns Folgendes tun. Daraus kann man wohl schließen, er hat also keinen fertigen Plan, sondern er reagiert auf die Menschen, auf das, was die Menschen tun. Er möchte auch, dass die Menschen einen guten Rahmen haben, um zu leben, gute Bedingungen. Am Ende wird der Turm gar nicht zerstört, so wie wir das vielleicht machen würden und Menschen oft genug getan haben, dass sie andere Bauwerke zerstört haben. Er wird gar nicht mehr erwähnt. Die Menschen wenden sich von ihm ab, sie hören sogar auf zu bauen. Gott vermischt ihre Sprache. Er bringt sie durcheinander. Sie verstehen einander nicht mehr. Sie hören sich nicht mehr. Denn das Verstehen, das beginnt ja mit dem Hören. Der Schall kommt an, aber die Software, die das prozessiert, die tut nicht mehr. So könnte man es vielleicht heute sagen. Dann braucht dieser ganze Abschnitt auch den Zusammenhang, wie immer in der Bibel, aber hier auch besonders. Es ist das Ende der sogenannten Urgeschichte. Die einzelnen Teile kennen Sie alle. Es geht los mit der Schöpfung, dann kommen Adam und Eva im Paradies. Sie essen verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis. Sie fliegen raus aus dem Paradies. Das Leben wird mühsam und gefährlich. Kain tötet Abel aus Eifersucht, seinen Bruder. Es gibt Mord und Totschlag. Es gibt dieses schreckliche Gesetz der Rache. Berufe entstehen, Städte, Familien, Sippen und Völker. Dann kommen Noah und die große Flut und dann eben diese Geschichte vom sogenannten Turmbau. Die Menschen in Babel wollen eine Stadt und einen Turm bauen. Wenn man die Baupläne mal in unsere Maße übersetzt, dann war das ein Gebäude mit 91 Meter Seitenfläche, quadratisch im Grundriss, auch 91 Meter hoch, also so ungefähr ein Fußballfeld, so 7 Stufen mit Außentreppen, so ein bisschen wie eine Pyramide, aber wie gesagt halt mit Stufen. Heute würde man sagen 91 Meter, jetzt wäre vielleicht höher als das höchste Gebäude in Schopfloch, aber ganz bestimmt nicht bei den 100 höchsten Gebäuden dieser Welt. Aber damals war es gigantisch, eine beeindruckende Ingenieursleistung. Der Grundgedanke war, wir verbinden uns durch dieses Bauwerk, zusammen sind wir stark. Der Grundgedanke war auch, wir tun das, wir machen das, wir nehmen das in die Hand. Und das zieht sich durch die Urgeschichte durch. Adam und Eva haben das getan, die Dinge selbst in die Hand genommen, die verbotene Frucht nämlich, mit schrecklichen Folgen. Es hat nicht funktioniert, war kein segensreicher Weg. Es hat schon bei Kain ein böses Ende genommen, als er neidisch war auf seinen Bruder Abel und die Dinge regeln wollte und geregelt hat und als Mörder endete und Abel tot war. Das Tun des Menschen war böse, ist der Grund für die Sintflut zur Zeit Noahs. Gott hat die Menschen als Stellvertreter geschaffen, aber dann regeln die Menschen die Dinge auf ihre eigene Art und es entstehen schlimme Zustände. Das Ergebnis ist immer eine Katastrophe. Und deshalb schafft Gott Verwirrung, damit der Schaden nicht noch größer wird. Er zerstückelt die Menschheit, wenn man so will, damit der Schaden klein bleibt. Und dann gehört noch zur Urgeschichte das, was danach kommt, dass Gott danach nämlich seine Segensgeschichte beginnt. Die kennen wir alle auch. Da geht es um Abraham, den wählt Gott aus und er verspricht, wie bei dieser Turmbaugeschichte, ihm einen Namen zu machen. Aber er macht den Namen Gott. Er macht ihn groß. Er verspricht, ihn zu segnen und ihn zu Segen werden zu lassen. Große Namen entstehen dadurch, dass Gott etwas tut, dass er handelt. Beim Abraham kann man auch noch sehen, der Abraham ist ein Nomade. Das heißt, er zieht durch die Gegend mit einem Zelt, bleibt mehrere Tage oder Wochen in einem Ort und dann zieht er weiter. Er hat nicht die Sicherheit, die eine Stadt bietet, mit seinen Stadtmauern, mit ihren Stadtmauern und mit der Zivilisation. Er hat nicht deren Annehmlichkeiten, aber dadurch lernt er Vertrauen auf Gott. Er lernt, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen, dem lebendigen Gott. Israel hat später in der Wüste in Zelten gelebt, wie Nomaden. Und die Propheten, also nach dem Auszug aus Ägypten. Und die Propheten bezeichnen diese Zeit als Brautzeit, als die beste Zeit mit der besten Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen, seinem Volk. Weil allen klar war, wir sind abhängig von ihm. Er muss machen, er muss handeln, er muss segnen. Und so heißt Glauben, nicht auf die Sicherheit dieser Welt zu setzen, sondern zu wandern. Ein Haus ist nicht verboten, aber die Frage ist schon, ob ein Haus hilft oder ein Klotz am Bein ist. Etwas aufzubauen ist nicht verboten, aber die Frage ist, ob wir dabei den Blick auf Gott behalten. Wir haben so gerne Sicherheit und sorgen vor, aber wir schaffen uns damit ganz schnell und ganz leicht auch Mauern, die uns im Weg sind beim Gottvertrauen. Die Geborgenheit in Gott, die baut auf sein Wort und auf sein Tun. Und sie beginnt mit dem Hören. Und deshalb beginnt auch die Gegengeschichte zu diesem Turmbau zu Babel, die Gegengeschichte von Pfingsten, sie beginnt damit, dass da einer redet, der Petrus. Er hält eine Rede und berichtet von den großen Taten Gottes, den größten Taten überhaupt in seinem Sohn Jesus. Das ist die neue Segensgeschichte. Das war die Keimzelle. Und vieles von dieser Turmbaugeschichte findet sich da auch wieder. Jesus wollte nicht hoch hinaus, sondern er kam tief hinab und dann ging es noch tiefer runter. Er hat sich keinen Namen geschaffen durch große Herrlichkeit, sondern verzichtet auf einen großen Namen, um uns Menschen zu retten, zu suchen und zu retten. Er wurde ein Heimatloser und genauso ein Segensträger. Und so sagt der Hebräerbrief zu denen, die zu ihm gehören, wir haben hier keine bleibende Stadt. Er ist gestorben außerhalb der Stadt. Er kam, um zu sammeln und zu verbinden. Und er verstand sich mit allen. So wird es berichtet. Alle haben verstanden, was er wollte. Er hat auch verstanden, was die Menschen wollten. Seine Gegner haben ihn abgelehnt, aber eben genau deshalb, weil sie genau wussten, was er wollte. Und weil ihnen das nicht gefallen hat. In der Bibel, Neuen Testament, lesen wir seine Geschichte. Und wir lesen da und wir machen auch die Erfahrung, wenn wir Teil dieser Geschichte werden, dass er Jesus verbindet, dass er Menschen verbindet, dass er sich mit Streit und Missverständnis nicht abfindet. Er hat die Zäune niedergerissen, die zwischen Gott und Mensch waren und auch zwischen den Menschen. Und er tut das bis heute. Das ist die wahre Völkerverständigung. Er schafft die Einheit, aber die Einheit eines Leibes, an dem alle Glieder verschieden sind. Alle sind Originale, alle dürfen das auch bleiben, alle sollen das auch bleiben. Aber sie sind verbunden, weil sie alle einstimmen in dasselbe Bekenntnis zu Jesus, dem Herrn. Ein vielstimmiger Chor, der das Lied des Glaubens singt und spielt. Das Loblied auf den einen Namen, in dem wir selig werden. Das Jubellied auf den Retter und das Jubellied vom Retter, der für uns sein Leben gab und den Gott auferweckt hat. Das neue Lied vom Reich Gottes, das schon da ist und wächst und sich ausbreitet wie ein Baum, bis Jesus wiederkommen wird und uns heimholt in die himmlische Stadt, von Gott gebaut. Ich habe heute als Gebet nach der Predigt einige Liedverse ausgesucht, noch einmal von Paul Gerhardt, die zum Thema passen, wie ich meine. Und so lade ich ein, dass wir als Gebet vom Lied 503 die letzten drei Verse singen, 13 bis 15. Es gibt einen Kerntext vom Heiligen Geist, den haben die Eltern unter uns wahrscheinlich noch gelernt als Konfirmanden. Und ich schlage vor, wir sprechen den gemeinsam. Es ist die Erklärung aus dem Katechismus zum Glaubensbekenntnis zum dritten Artikel über den Heiligen Geist. Wer es nicht auswendig kann oder nicht mehr auswendig kann, ich habe gemerkt, bei mir wird es auch ein bisschen dünn, kann es auch aufschlagen, im Gesangbuch hinten drin, bei der Seite, also im grünen Bereich, bei der Seite 1487. 87, grünen Bereich. Die obere Hälfte ist zum Artikel über Jesus Christus von der Erlösung und dann kommt der dritte Artikel von der Heiligung. Und ich bitte, dass wir diese Zeilen gemeinsam sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Was ist das? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Wir singen das Monatslied Ich darf ehrlich sein vor dir, 888 im roten Gesangbuch, die zwei Verse.
Thank you.
Jetzt möchte ich was probieren. Mal sehen, ob Sie ein neues Lied lernen möchten. Ich habe vor einigen Jahren eins gelernt von den katholischen Geschwistern. Einen kurzen Refrain. Da will ich mal sehen, ob Sie bereit sind und Lust haben, den zu lernen. Also der Text geht so, passt zu Pfingsten. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Also relativ einfach. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Aber es ist ein Lied, singe ich es mal vor. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Jetzt, wenn Sie mögen, dürft Sie mal mitsingen. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Das klappt ganz gut, vielen Dank. Dann bitte ich, dass wir damit unser Fürbittgebet rahmen und ich bitte Sie aufzustehen. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, in deinem Namen ist die Botschaft des Pfingstfestes ausgerufen worden. Schenke, dass sie unser Leben erreicht, damit es bei uns nicht im alten Trott weitergeht. Hole uns zurück von unseren Fehlwegen ohne Gott. Vergib uns unser Großtun, gib uns Bescheidenheit und das kluge Maß halten. Schenke mehr Verständnis füreinander. Lass uns die Gnade und Ehre entdecken, in deine Gemeinde hineingerufen zu sein. Gib uns die richtigen Worte und den richtigen Ton, die das Gemeindeleben fördern. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Wir bitten dich für Verantwortliche in Politik und Wirtschaft, dass sie alles meiden, was maßlos und ruinös ist, und stattdessen das bewerkstelligen, was vernünftig ist, maßvoll und hilfreich. Wir bitten dich für unsere Mitmenschen, die deine Worte nicht verstehen, dass deine kraftvolle und liebevolle Botschaft sie auch aufhorchen lässt und verstehen. Wir bitten für Schwache und Kranke, für Einsame und Müde, für Sterbende und Trauernde, dass du sie tröstest, du Fürst des Lebens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Wir bitten dich, dass sich die Christenheit nicht weiter aufsplittert in viele Gruppen, sondern dass die Wahrheit deines Evangeliums so einleuchtet, dass wahre Einheit entsteht in dir. Und wir bitten für alle Verantwortlichen in deiner geistgeschaffenen Gemeinde auf der ganzen Erde. Wir bitten für die Gesamtkirchengemeinde Oberiflingen mit Schopfloch und Unteriflingen. Wir bitten für den Kirchenbezirk Freudenstadt und für die Landeskirche. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst. Wir hoffen, dass du kommst in Herrlichkeit. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Leben sei ein Fest. Wir singen als Schlusslied bei der Nummer 636 die zwei Verse. Herzlichen Dank für das Opfer von gestern, Pfingstsonntag, in Höhe von 363 Euro. Es ist laut Erlass des Oberkirchenrats für aktuelle Notstände bestimmt. Ihr Opfer heute erbitten wir für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO. Und dann darf ich Sie herzlich einladen, einmal jetzt gleich im Anschluss zum Kirchcafé hier drüben. Schon alles aufgebaut. Zweitens, am 20. Juni, Fronleichnam, findet wieder der Christustag statt von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung Lebendige Gemeinde. Da gibt es solche Programmhefte, die liegen, müssten hinten auch ausliegen. Da steht drin, wo was stattfindet. Und schließlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr mit Prädikant Andreas Lörcher aus Frutenhof. Mit dem und das Musikteam ist auch dabei. Und nun bitte ich, sich zum Segen zu erheben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.